Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Demokratie zwischen Wahnsinn und Wahl. Wir sind
Martina Lackner
und Nils Schmidt. Was erwartet Sie in dieser und den kommenden Folgen?
Mit unserer Podcast-Reihe möchten wir das Demokratieverständnis stärken, Demokratieverdrossenheit abbauen und Werbung für die Staatsform machen, die wir für die einzig zukunftsfähige halten, dass sie alle Menschen berücksichtigt und nicht nur die Lauten, Starken, Radikalen oder Reichen.
Dazu haben wir Gäste aus der Wirtschaft, der Wissenschaft, von Organisationen und Verbänden, aber auch aus der Politik eingeladen, sich mit uns über Demokratie, Demokratiemüdigkeit, ihr Verständnis von Demokratie und anderen Staatsformen zu unterhalten. Doch bevor wir anfangen, ein paar Worte zu uns. Martina Lackner ist Psychologin, Autorin und Consultant. Ihr Fokus liegt darauf, Entscheidungsträger aus Politik und Wirtschaft dabei zu unterstützen, ihre Eigenmacht zu stärken, machtvolle Netzwerke aufzubauen und ihre Position durch gezielte PR- und Kommunikationsstrategien sichtbar zu machen. Ihr Ziel ist es, auf gesunde Art und Weise Menschen zu Macht und Erfolg zu verhelfen.
Nils Schmidt ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht sowie Vorstandsmitglied des 1918 gegründeten Berufsverbandes DFK, Verband für Fach- und Führungskräfte und überzeugter Europäer und Demokrat. Demokratieverdrossenheit und die daraus resultierende Diktatur hat dazu geführt, dass der Vorgängerverband des DFK während der Herrschaft der Nationalsozialisten zwangsaufgelöst wurde. Das darf nie wieder geschehen.
In der heutigen Folge unseres Podcasts dürfen wir Georg Meck begrüßen. Georg Meck ist Wirtschaftsjournalist und Autor und seit April 2023 in einer Doppelspitze mit Franziska Reich, Chefredakteur des Fokus.
Herzlich willkommen, Herr Meck, zu diesem Podcast.
Ja, guten Morgen, Herr Schmidt, guten Morgen, Frau Lackner.
Guten Morgen, Herr Meck.
Dann gleich die erste Frage. Braucht Demokratie ein Update? Und wenn ja, wie könnte das aussehen?
Ja, die Demokratie braucht vor allem begeisterte Demokraten, die sich für die Demokratie einsetzen. Das Regierungssystem als solches in der Bundesrepublik Deutschland und das Grundgesetz, glaube ich, ist 1A und nachahmenswert und die beste Verfassung, die wir jemals hatten. Insofern braucht es nur Leute, die dafür einstehen, mit Mut und Verstand.
Haben wir die gerade? Haben wir sie noch?
Ja, die Frucht ist, dass es immer weniger werden, die dafür einstehen und dass die Gruppen an den Rändern, die das, wie Sie es dann nennen, die das System, das diplomatische System, das wirtschaftliche System verachten und auch bekämpfen und in Frage stellen. Das ist schon ein gewaltiges Problem. Nicht überall in der Republik gleich, aber in manchen Gegenden doch sehr bedenklich.
Was ist nach Ihrer Meinung nach die Ursache dafür, dass zunehmend mehr Menschen, die eigentlich das beste Regierungssystem, das wir haben, da gebe ich Ihnen völlig recht, plötzlich so in Frage stellen und dagegen arbeiten?
Ja, das finde ich eine sehr schwierige Frage. Und manche Antworten, die gegeben werden, finde ich zu einfach. Also wenn gesagt wird, die Leute sind irgendwie abgehängt und haben finanziell so große Sorgen, das nehme ich eben nicht ganz ab. Das mag eine Rolle spielen, dass Leute auch finanziell abgehängt sind, aber dann dürfte es nicht so viele AfD-Stimmen geben in extrem wohlhabenden Gegenden. Ich arbeite ja in München und auch in München drumherum, wo der Wohlstand wirklich sehr gut sichtbar ist. Und natürlich gibt es da auch arme Menschen, aber es gibt deutlich mehr AfD-Stimmen. Also es trägt nie allzu weit zu sagen, es sind nur sozial Abgehängte, dass die Armut das Problem ist. Also Deutschland ist nach wie vor kein Land. Es wird vielleicht gesellschaftliche Gegensätze werden als ungerecht empfunden. Das mag eine Rolle spielen. Aber ich glaube, zersetzender für die Demokratie war dieses Gefühl, von den Leuten nicht ernst genommen zu werden, dass ihre Sorgen nicht ernst genommen werden, dass von oben gegen sie gearbeitet wird. Ich glaube, Corona hat da eine große Rolle gespielt und hat dazu beigetragen, glaube ich. Und das hat sich dann hinterher verfestigt. Und solche Krisen, glaube ich, haben das System in Frage gestellt oder die haben Leute an der Legitimität zweifeln lassen. Und dann gibt es natürlich einen Bodensatz an Extremisten. rechts eben, aber die gab es ja schon immer, aber halt in sehr viel kleinerem Maße, als die Umfragewerte für die AfD jetzt nahelegen.
Welche Aufgabe hat der Journalismus, dagegen zu wirken? Hat er überhaupt die Aufgabe, dagegen zu wirken, oder darf der Journalismus da überhaupt nicht eingreifen?
Ja, für mich ist Journalismus nicht zu verwechseln mit Aktivismus. Also die Aufgabe des Journalismus aus meiner Sicht ist seit jeher Aufklärung, den Leuten die Fakten an die Hand zu geben, damit sie sich ein eigenes Urteil fassen können, mit den Leuten eine Debatte anzustoßen, die Leute dabei Debattierräume zu schaffen, damit ein Austausch der Argumente möglich ist, möglichst klar und auch pointiert die Argumente und natürlich eintreten für das Grundgesetz und die verfassungsrechtlichen Werte. Aber plumpes Agitation, glaube ich, führt eher zu gegenteiligen Reaktionen und stärkt eher die Extremisten, wenn man ständig sagt, mit denen redet man nicht, das ist alles völlig inakzeptabel. Ich glaube, damit kann man nichts gewinnen.
Wie ist die Herausforderung mit den sozialen Medien gerade? Denn konnte man ja auch in diesem Wahlkampf jetzt wieder feststellen, dass unheimlich viel über TikTok, über Instagram lief, dass sich junge Leute sehr viel aus sozialen Medien informieren. Wie gehen Sie damit um als, als Chef von den ganz klassischen Medien?
Also wir sind selbst aktiv auf den sozialen Medien, aber nicht so wahnsinnig und nicht so wahnsinnig intensiv. Und wir haben schon das Gefühl, dass es uns gerade in so entscheidenden Phasen eher hilft, dass wir als eine Marke, die zuverlässig ist, die solide ist, wo die Fakten geprüft werden. Ich glaube, das stärkt uns eher und sehen wir auch an den Zugriffen online und an den Verkäufen am Kiosk, dass wir in solchen Phasen stark nachgefragt werden und es doch ein Bedürfnis gibt nach verbrieften Fakten, nach geprüfter Wirklichkeit und dass nicht die Leute nicht alle auf Fake News hereinfallen. Ich glaube, die Sensibilität dafür ist gestiegen im Volk.
Aber sind das nicht eher die älteren oder gesetzteren Menschen und nicht die Jüngeren? Gehen Jüngere nicht eher auf, weiß nicht, holen sich ihre Meinung bei YouTube, schauen sich ein Video an von irgendjemanden und sagen, okay, das wird wohl die Wahrheit sein, weil es unheimlich viele Klicks drunter geht?
Also die Gefahr sehe ich, aber ich habe keine empirische Erkenntnisse, aber aus anekdotischer Evidenz mit meinen eigenen Kindern ist es schon so, dass die mündig genug sind, auch das zu hinterfragen. Und im Zweifel gucken die dann doch halt bei den etablierten Medien, was Trump gesagt hat, welche Strafzölle er verhängt, eben bei Tagesschau.de oder FAZ oder eben bei Focus dann. Und verifizieren dort das Gehörte. Und Social Media wird natürlich Stimmungen werden da erzeugt. Das lässt sich nicht bestreiten. Und eben der Wiedereinzug oder der Comeback der Linken ist wohl schon darauf zurückzuführen, auf die vielen Klicks, dass die das sehr clever gemacht haben, offenbar.
Sehen Sie, Herr Meck, auch einen Druck, der da ausgeübt wird auf die Medien seitens diesen rechtsextremen Parteienströmungen? Sehen Sie, dass es hier auch einen, ich würde mal sagen, einen Pushback gibt, dass Druck auf Medien ausgeübt wird, in einer bestimmten Art und Weise über rechte Kräfte zu berichten?
Oder das gibt es definitiv. Also es gibt einen Druck, den wir sehen in Form von Zuschriften, von Leserbriefen, wo man dann sehr schnell Systempresse tituliert wird, wenn man nur halbwegs nüchtern über Vorgänge berichtet. Oder hörig der Bundesregierung, also völliger Quatsch, und dann eben unterstellt wird, man holt sich die Order im Kanzleramt ab, wie man zu berichten hat. Also solche absurden Vorwürfe gibt es, die kann man relativ schnell drüber hinweggehen. Schwieriger ist es, gerade Kollegen, die in den neuen Bundesländern unterwegs sind und die da über den Wahlkampf berichtet haben, die hatten teilweise schon Angst und fühlten sich auch bedroht. Und wir haben hier im Burda Verlag ja auch die größte Publikumszeitschrift für Ostdeutschland, die Super Illu. Für die ist das ein sehr großes Problem. Die haben eben ihre Leser hauptsächlich im Osten. Und das spiegelt sich da eben auch wieder, dass da viele dann eben Sahra Wagenknecht, Linkspartei, AfD auch in diesen Lesern und da sehr massiv die Interessen vorgetragen werden in Leserbriefen. Und ja, die Schwierigkeit oder die Herausforderung der Redaktion ist da, Linie zu halten und die Leute nicht vor den Kopf zu verstoßen, sondern zu versuchen, da in eine Diskussion zu kommen. Und die Kollegen berichten, dass das dann häufig dann auch gelingt, wenn man auf die Leute antwortet auf so Schmähbriefe und sagt, was konkret ist der Punkt und sie müssen doch das und das sehen, dann wird es dann entweder dünn, aber meistens ist deren Eindruck, gibt es dann doch eher Verständnis und man kann ins Gespräch kommen.
Wie lässt sich die Demokratie gegen Desinformation und Populismus verteidigen? Wie sind Sie da aufgestellt? Haben Sie da einen bestimmten Fokus, um da, dagegen vorzugehen?
Ja, wir spielen diese Themen natürlich und spielen sie sehr bewusst und setzen eben nicht auf billigen Populismus und Ressentiment, sondern eben kommen mit den Fakten, gucken, was tatsächlich passiert, was ist tatsächlich, läuft schief in der Regierungspolitik, was sind die Vorwürfe, die hieb- und stichfest sind, wir sind auch dagegen, dass das Volk bevormundet wird und ein Heizungskommissar in unseren Keller kommt. Aber wo wird es dann polemisch und agitatorisch? Das versuchen wir, diese Grenze eben zu ziehen. Und ansonsten bemühen wir uns natürlich auch im kommerziellen Interesse, dass uns möglichst viele Leute lesen und möglichst viele Leute dann auf Fakten zurückgreifen, die wir ihnen präsentieren und eben nicht das Geraune auf Social Media.
Haben Sie eigentlich eine Chance, neutral jetzt auch über die AfD zu berichten und nicht schon gleich, dass wenn Sie mit Vertretern der Partei reden, dass die sofort voreingenommen sind und sagen, naja gut, ist ja egal, was ich hier sage, es wird ja sowieso anders berichtet, das sind die Mainstream-Medien und so. Gibt es da ein neutrales Gespräch oder sind die Gespräche neutral und es wird danach mehr draus gemacht, als das Interview hergegeben hat?
Also die von Ihnen beschriebene Haltung gibt es bestimmt, aber es gibt auch Teile, die professionell umgehen mit Journalisten. Also es ist tatsächlich unangenehm, diese von vornherein als Mainstream-Media und so blöd angemacht zu werden. Aber es gibt schon auch einen professionellen Teil der Zusammenarbeit, ohne dass man sich da in irgendeiner Form auch nur verbrüdert oder irgendwas. Aber ach, professionell, wie es mit anderen Parteien eben auch ist.
Jetzt sind Sie ja als einer der größten Zeitungen in diesem Land oder von Focus Online weiß ich, Sie haben eine extrem hohe Reichweite, auch sehr, sehr bekannt. Sie verfolgen ja auch diese Strömungen. Wenn ich Sie fragen würde, was ist Ihre Prognose für die Zukunft? Wo stehen wir in 4 Jahren? Was sagt der Chefredakteur von Focus dazu? Wo sehen Sie uns? Weil wir machen ja den Podcast auch, um für Demokratie Werbung zu machen.
Ja.
In unserem kleinen, bescheidenen, ich schreibe Artikel auf Focus oder für Focus. Wie sehen Sie dieses Land in 4 Jahren und was müssen wir tun? Weil ich will jetzt nicht in der Negativspirale bleiben, sondern was können wir tun?
Ja, ist schon ein wichtiger Zeitpunkt, glaube ich, momentan. Also es gibt ja die Furcht, dass wenn es jetzt nicht klappt, wenn keine Regierung zusammenkommt, wenn die handwerklich nicht gut arbeitet, dass das die letzte Chance ist und dass wir an so einem Kipppunkt stehen und dass dann im Zweifel in 4 Jahren oder womöglich noch früher, wenn es vorzeitige Wahlen gibt, dann eben die AfD die stärkste Fraktion wird. Das nähert sich ja momentan jeden Tag fast an, und der Abstand der CDU zur AfD wird immer größer. Leute wie der, wie Sachsens Ministerpräsident Kretschmer, der sagt ja auch ganz offen seine Furcht, dass er womöglich der letzte demokratische Ministerpräsident dort ist. Dann muss man nicht mehr über Brandmauern reden oder wer mit wem koaliert. Also ist nicht auszuschließen, dass die AfD da Richtung absolute Mehrheit marschiert, dass sie da alleine regieren können. Und dafür ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass eben diese Koalition, die nicht mehr so ganz groß ist, aus CDU, Union und SPD, dass die zu Potte kommt und eben zu einem guten Regieren findet und auch zum Regieren, was nicht den Interessen des Volkes komplett widerspricht oder den Intentionen der Wahl, war eben keine linksgrüne Mehrheit. Und wenn jetzt diese Regierung versuchen wollte, nur solche Projekte durchzuziehen, dann ist es absehbar, dass die AfD weiter an Zulauf gewinnt.
Ja. Was heißt das auf, was könnte das bedeuten für Medienhäuser? Haben Sie, gibt es da auch eine Sorge, dass die Unabhängigkeit, wir wissen ja, wie rechtsextreme Parteien, welchen Einfluss sie dann auch ausüben, auch mit Macht und Gewalt, wie sie ihre Unabhängigkeit wahren wollen können sollten?
Also wir sind da schon aus Eigeninteresse tatsächlich auf Seiten der Demokraten, weil man eben weiß, wozu es führen kann. Wenn die Demokratie angegriffen wird, dann wird auch die Freiheit der Presse angegriffen. Das geht ja einher in der Geschichte. Insofern ist das für uns klar, wo wir da stehen.
Ich habe nochmal eine Frage zu einem anderen Thema, und zwar zum Einsatz von KI. Ist das für Sie eher eine Chance oder sehen Sie da eine Gefahr, weil viele Texte sich über KI schreiben lassen und die KI eine Menge sicherlich auch journalistische Arbeit, jetzt nicht im klassischen Sinne, aber zumindest so ein bisschen Recherche abnehmen kann. Wie wird das eingesetzt oder sehen Sie es ganz allgemein als Gefahr, weil sich jeder als Journalist, Journalistin betätigen kann über eine KI?
Also wir sehen KI eher als Chance für unser Haus und für unsere Marke. Also in zweierlei Hinsicht. Das erste ist, dass wir es als Werkzeug nutzen. Also KI schreibt bei uns keine Texte. Das kommt nicht vor. Texte werden hier von Menschen geschrieben. Damit gibt mir auch jede Garantie und jedes Gütesiegel. Aber als Werkzeug nutzen wir es. Lassen uns vom KI vielleicht Überschriftenvorschläge geben. Vor allem nutzen wir es als praktisch Art Schlussredaktion. Wenn die Texte fertig sind, haben wir so ein eigenes KI-System entwickelt, so ein Programm. Das lässt man dann drüber laufen, was Rechtschreibfehler erkennt. Grafiken lassen sich sehr leicht und sehr schnell mit KI erzeugen. Also da hilft das alles, aber das ist das pure Werkzeug, das Handwerkszeug, so wie irgendwann mal Google erfunden wurde und man nicht mehr darüber nachdenkt, dass man natürlich sich auch Sachen googelt, wenn man eine Geschichte sich überlegt oder recherchiert. Also das ist das als Werkzeug sehr praktisch. Für uns als Nachrichtenmagazin nicht so stark einsetzbar wie in anderen Bereichen. Also es ist einfacher für die KI, ein Horoskop nachzuahmen oder ein Horoskop zu schreiben, einen politischen Kommentar, da dauert es halt noch und das möchte die KI nicht verantworten. Und ansonsten, also das ist der eine Vorteil. Und der zweite, so markentechnisch und kommerziell, ist das, glaube ich, eher der Punkt, dass die KI uns als Marke hilft, weil wir uns differenzieren. Also wenn draußen so viel KI im Netz nur unterwegs ist und keiner mehr weiß, was ist fake, was ist echt, bei uns ist halt das Versprechen, hier ist es handgemacht, hier ist es von Menschen nachgedacht, von Menschen geschrieben. Insofern ist es da ein Differenzierungsmerkmal, was die Glaubwürdigkeit der Marken erhöht und auch dadurch das Interesse des Publikums.
Sie haben ja auch einen eigenen Stil, sehe ich auf Focus Online. Das ist ein unverwechselbarer Schreibstil und das macht ja dann letztendlich auch eine Marke aus. Und KI, wenn man etwas über KI schreiben lässt, wirkt das ja auch ganz anders.
Ja, genau. Ja. Also die Köpfe oder Kolumnisten wie Jan Fleischhauer, der die Kolumne im Heft hat und die auch online ausgespielt hat und da wahnsinnig erfolgreich sind, die Leute wollen dann halt die Gedanken von Jan Fleischhauer und nicht von irgendeiner KI.
Ja. Ja. Was würden Sie uns denn raten, empfehlen, die wir versuchen, unseren sehr engen, begrenzten Raum für Demokratie zu werben? Was würden Sie uns denn den Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen, die dafür Sorge tragen wollen, dass die Demokratie weiter aufrechterhält? Haben Sie eine Empfehlung, einen Rat für uns?
Ja, was können wir tun? Ich glaube immer noch an die Kraft des Arguments und des klaren Gedankens und dass man sich nicht entmutigen lassen sollte im Einsatz für die Demokratie. Und glaube aber auch, dass es nichts bringt, bei jedem, der auch nur einen Hauch eine andere Meinung hat, sofort zu rufen, Nazi, Nazi, Nazi. Also es sind eben nicht, da geht es ja manchmal los, dass irgendwie schon Teile der CDU als Nazis oder auch selbst innerhalb der SPD, wer da eine leicht andere Blick auf Migrationspolitik hat, wird ja teilweise im Netz schon als Nazi verunglimpft. Also das trägt sicher nicht zum demokratischen Diskurs bei. Hilft eher der Polarisierung und treibt dann eher den Parteien an den Rändern die Politik zu. Insofern glaube ich nach wie vor an eben das, glaub, das Argument und an den Austausch und dass man nur in der Debatte zu einem Ergebnis kommt.
Das
Bei
heißt,
aller
du bist nicht
Klarheit,
so
die nötig ist gegen fremdenfeindliche, rassistische, demokratieverachtende Positionen. Also das möchte ich nicht relativieren. Da ist auf jeden Fall Klarheit und Entschiedenheit nötig, aber es bringt nichts, alles auszugrenzen und jeden Gedanken, der nicht 100% dem Mainstream entspricht, den dann in die extrem rechte Ecke zu stellen.
Ja. Das heißt, wir Nils Schmidt und ich, wir bleiben dran. Um
Genau,
den
wir bleiben alle
Diskurs zu
zusammen
verstärken.
zuversichtlich in unserem Einsatz für die Demokratie.
Wunderbar, das war doch ein tolles Schlusswort, finde ich. Ganz lieben Dank, Herr Meck, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um mit uns über Demokratie, Journalismus, die Zukunft zu reden. Ich glaube, unseren Hörerinnen und Hörern wird es eine ganze Menge Input geben. Und ja, nochmal ganz herzlichen Dank an Sie, dass Sie heute dabei waren.
Ja, vielen Dank
Danke.
Ihnen. Bis dann, Tschüss, Herr Schmidt, Tschüss, Frau Lackner.
Tschüss.
Tschüss.